Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung am Ende eines ereignisreichen Tages, würde ich sagen, über eine geballte Dosis, genau 80 Minuten Trump. Müssen wir, wollen wir heute sprechen, unter anderem mit Jana Poljarin, Politikwissenschaftlerin, die sich seit langer Zeit intensiv mit Sicherheitsfragen beschäftigt, die gerade sagt, ich glaube, ich werde Floristin, ich verstehe warum, und die wir fragen wollen, warum Trump heute in Davos immer wieder über dieses eine Stück Eis gesprochen hat, das in seiner Vorstellung den Weltfrieden sichern soll und das er deshalb dringend braucht, nämlich Grönland. Was bedeutet all das für uns? Herzlich willkommen. Jürgen Trittin ist bei uns, der sich politisch schon mit vielen Dingen und insbesondere mit Außenpolitik immer wieder intensiv beschäftigt hat. Sehr guter Stratege, der sagt, es kann keinen Kompromiss über Grönland geben. Die Frage ist nur, wenn wir über etwas reden, worüber es keinen Kompromiss geben kann, dann haben wir offenbar genau das andere, nämlich einen Konflikt. Und offenbar sieht er das so, denn er sagt, wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen, dass Amerika Europa militärisch angreift. Im Ernst? Und was würde das bedeuten? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und wir wollen Ulf Röller, der uns, da sehe ich ihn schon direkt aus Davos zugeschaltet ist, fragen, ob das dort heute, Ulf, genauso angekommen ist. Ist es tatsächlich denkbar, dass Amerika ein europäisches Land angreift? Schönen guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Ulf, bevor wir gleich ins Inhaltliche gehen, kannst du uns mal beschreiben, was da heute los war? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in diese Atmosphäre von Davos?
Das, was da passiert, ist eigentlich auch die 80-Minuten-Rede von US-Präsident Donald Trump überfordert einen fast ein bisschen als Journalist. Fangen wir am Anfang an. Es gab, als er reinkam, Standing Ovations, also durchaus eine Erwartungshaltung, dass man ansatzweise eine Präsidentenrede hört, die eine gewisse Richtung vorgibt und klar macht, was der US-Präsident will. Und dann hat man eigentlich 80 Minuten einen Mann gehört, der permanent von sich selbst berauscht ist und das auch sehr, sehr deutlich gesagt hat. Und dann sieht man dort diese vielen mächtigen Menschen im Saal. Das ist ja die gesamte Wirtschaftselite. Einer hat salopp gesagt, das Durchschnittseinkommen im Saal ist vielleicht 4 Millionen. Und die haben dann doch sehr oft auf den Fuß geguckt, weil eine solche Beweihräucherung, die Donald Trump gemacht hat, alles, was er anfasst, wird zu Gold, sage ich mal salopp, ist selbst für Trumps Standard schon gewaltig. Und dann ist auch fast gar nicht mehr geklatscht worden. Man war auch irritiert, weil Trump von einem Thema zum anderen gesprochen hat und gesprungen ist. Und am Ende gab es einen leichten, höflichen Applaus. Vielleicht eins ist deutlich geworden bei der Rede. Und deswegen machen sich auch diese Wirtschaftseliten Sorgen. Wenn man zynisch ist, kann man sagen, ich glaube, die Wirtschaftseliten kommen auch mit einem Präsidenten zurecht, der einen autokratischen Reflex hat. Aber ein Präsident oder ein Autokrat, der unberechenbar ist, das ist gar wahnsinnig gefährlich fürs Geschäft. Und deswegen merken natürlich auch, dass dieses Erratische von Donald Trump vielen im Saal zunehmend als Gefahr angesehen wird für ihre geschäftlichen Interessen.
Ladies first, Jana Poljarin, was ist für Sie heute die Botschaft des Tages?
Das war ein Satz, den Donald Trump im Vorbeigehen gesagt hat, als es um Grönland ging. Da hat er gesagt, naja, man verteidigt ja nur, was man besitzt. So in der Art hat er das gesagt.
Ja,
er hat ganz klar gesagt, man muss es besitzen.
Und er hat erklärt, warum man es unbedingt haben muss.
Genau,
ne?
Man muss es haben wegen der amerikanischen Sicherheit. Und es ist existenziell wichtig und man kann es nur verteidigen, wenn man es besitzt. Und dann habe ich halt an die Ukraine gedacht, an die Sicherheitsgarantien, über die wir jetzt seit Monaten sprechen. Über die NATO habe ich nachgedacht, Artikel 5, weil all das besitzt er ja auch nicht. Er besitzt weder die Ukraine noch besitzt er das Baltikum. Und für mich war das einmal mehr eben die Frage, ist er bereit, tatsächlich als amerikanischer Präsident amerikanische Truppen in Europa einzusetzen zum Schutz Europas? Und ich finde, wir müssen da einfach zunehmend ein Fragezeichen hintermachen. Wir können uns darauf nicht mehr verlassen, wenn er so denkt.
Das Interessante war ja, Herr Trittin, dass er ja das Fragezeichen gesetzt hat. Es gab dann am Ende dieser sehr meandernden Rede ja irgendwann den Moment, wo er sagt, also wir stehen uneingeschränkt zur NATO, aber ob die mir helfen würden, da bin ich mir nicht sicher. Das war auch eine ganz bemerkenswerte Wolte. Was ist für Sie die Botschaft dieses Tages heute?
Die Botschaft des Tages ist in meinen Augen, er hält fest an seinem Anspruch auf Grönland. Das ist das, was er in seiner Inaugurationsrede schon angekündigt hat. So ganz erratisch ist er nicht. Manchmal bleibt er bei den Dingen, die er hat. Und was in meinen Augen auch Wirkung gezeigt hat, war die ziemlich erstmal angekündigte, aber geschlossene Reaktion der EU und anderer Staaten, die diesen Anspruch zurückgewiesen haben. Das hat, glaube ich, den Ton dieser Rede ein Stück weit gemäßigt.
Und vielleicht nur als Fußnote, aber zur NATO hat er ja auch hauptsächlich gesagt, wir haben seit so vielen Jahren so viel investiert und so wenig zurückbekommen. Eigentlich schulden uns die Europäer jetzt, dass sie zustimmen, dass wir Grönland übernehmen. Also er hat zwar über die NATO gesprochen, aber auch nicht wirklich positiv.
Vielleicht sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das, was er als Begründung für irgendwelche Aktionen herzieht, zu ernst zu nehmen. Also ich nehme mal das Beispiel der nationalen Sicherheit. Aus der ersten Trump-Administration kann man lernen, BMW, Audi und Mercedes gefährden die nationale Sicherheit der USA. Das war die Begründung, warum er 25% Zölle verlangt hat. Oder schauen Sie sich an die Begründung, er bekämpft auch mit völkerrechtswidrigen Methoden den Drogenhandel aus Venezuela. Und der wird lokalisiert im Verteidigungsministerium und im Innenministerium neben Herrn Maduro. Und das spielt alles in dem Moment keine Rolle mehr, wo dieses Drogenkartell, ich zitiere ihn da ja nur, dieses Drogenkartell sagt, ein Sechstel unserer Öleinnahmen kriegst du, dann ist der Krieg gegen die Drogen vorbei. Und ich finde, so wird auch mehr ein Schuh draus. Er ist daran interessiert, das Gebiet der USA zu erweitern. Er möchte uneingeschränkten Zugriff auf die Ressourcen. Und die Frage der Sicherheit ist eine, die spielt dann in einem sehr erweiterten Sinne eine Rolle. Er möchte nicht, dass diese Rohstoffe in die Hände der Russen oder der Chinesen fallen. Aber er will sie auch nicht den Europäern überlassen. Und das ist die Kampfansage an uns.
Ist interessant. Ulf, bevor wir gleich mal reinschauen, auch, es ging einmal an einer Stelle explizit um das Thema Gewalt. Und ich habe eben gerade Ihren Gedanken zitiert. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es tatsächlich denkbar wird, dass Amerika ein europäisches Land angreift. War das, Ulf, auch die Lesart in Davos? Dass man sagt, darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Oder war da das Gefühl, wir kriegen vielleicht doch noch einen Kompromiss, wie auch immer geartet, hin?
Also es ist wie so oft bei Trump, dass beide Gefühle bedient werden. Also die Schlagzeilen eigentlich, die diese Rede dominiert haben, ist, dass er ja gesagt hat, er wird keine Gewalt anwenden, um Grönland zu bekommen. Aber diese ganze Rede widersprach dann diesem Satz, weil er doch eigentlich ein Weltbild hat, das nochmal sehr deutlich wurde bei Donald Trump. Nicht nur, dass er einfach berauscht von sich selbst ist, sondern er sagt, Amerika hat so viel für die Welt getan und die Welt ist eigentlich undankbar. Vor allem Europa ist undankbar. Amerika habe immer die Sicherheit für Europa garantiert und nun müsse man ihm das quasi geben, als Geschenk. Und dann hat er gesagt, auch wenn er das nicht mit Gewalt vielleicht nimmt, hat er gesagt, ich werde mir das merken, wenn Europa mir das verweigert. Insofern glaube ich schon, dass er weiter diesen Druck aufrechterhält. Und man kann jetzt ja fast, deswegen habe ich gesagt, als Journalist ist das fast schwierig zu analysieren, ein Psychogramm sehen, dass da ein Mann ist, der einen aus meiner Sicht imperialistischen Reflex hat, weil er wirklich das Staatsgebiet der Amerikaner wirklich am Ende vergrößern will. Ob er das alles durchkriegt, auch mit dem Kongress, und wir können auch nachher nochmal darüber reden, dass ich glaube, dass in dem Trump-Imperium sich Risse zeigen und dass der Widerstand größer wird, nicht nur der Europäer, sondern auch andere, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, er hat diese verquere Sehnsucht, als ein Präsident in die Geschichte einzugehen, der Amerika ja wahrscheinlich vergrößert hat,
der oder es zumindest will. Staatsgebiet erweitert. Interessant ist die Begründung, die er liefert, greift dazu sozusagen einmal historisch zurück und sagt Folgendes. Schau mal kurz rein.
Wir haben es im Zweiten Weltkrieg gesehen, als Dänemark nach nur 6 Stunden Kampf an Deutschland fiel und weder sich selbst noch Grönland verteidigen konnte. Also waren die Vereinigten Staaten gezwungen zu handeln. Wir haben es getan. Wir fühlten uns verpflichtet, unsere eigenen Streitkräfte zu entsenden, um das grönländische Territorium zu halten und zu verteidigen. Das haben wir getan mit großem Aufwand und hohen Kosten. Sie hatten keine Chance, dort Fuß zu fassen. Und sie haben es versucht. Dänemark weiß das. Wir haben buchstäblich Stützpunkte in Grönland für Dänemark errichtet. Wir haben für Dänemark gekämpft. Nach dem Krieg haben wir Grönland an Dänemark zurückgegeben. Wie dumm waren wir, das zu tun? Aber wir haben es getan.
So, also dieser historische Rückgriff, viel interessanter ist aber, heute gegen 21 Uhr kam eine Eilmeldung, Kollegen von Bild in dem Fall, Trump, der sagt, wir haben ein Rahmenabkommen erzielt. In irgendeinem Gespräch offensichtlich, an dem auch Mark Rutte beteiligt war. Ulf kennt offenbar die Umstände. Er schreibt selber auf seiner Plattform, auf der Grundlage eines sehr produktiven Treffens, das ich mit Rutte hatte, haben wir jetzt sozusagen ein Abkommen schon mal, was den Rahmen angeht, grob abgesteckt und haben sozusagen die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir die Dominanz in der Arktis haben werden. Und das ist eine großartige Lösung. Und auf der Basis dieser Lösung, sagt er, so sinngemäß, werden auch diese Zölle, die er jetzt gerade wieder in die Runde geworfen hat, zurückgenommen. Ulf, was weißt du darüber?
Also mehr weiß ich eigentlich auch nicht als das, was er auf seiner Plattform schreibt. Mhm. Ich meine, es ist ja ein künstlicher Konflikt, der da von Trump erzeugt worden ist. Weil die Europäer und die NATO, vor allem auch Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, hat immer deutlich gemacht, diese Sicherheitsgarantien, die Trump für Grönland fordert, diese Arktis-Strategie, die er braucht, die ist überhaupt kein Problem mit der NATO umzusetzen. Im Gegenteil, auch die Europäer wollen das, freuen sich darüber. Also die Europäer haben ja sehr schnell gesagt, wir sind auf deiner Seite, Donald Trump, um ihm den Invasionsgrund zu nehmen. Also er erklärt etwas jetzt als seinen Erfolg, den er eigentlich ja von vornherein gehabt hat, den keiner bestritten hat. Ob das wirklich das Ende seines Wunsches ist, Grönland zu bekommen, das wäre erstaunlich, das kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen. Aber dass man sich schnell einigt auf eine Strategie und auf eine Strategie, das ist eigentlich nicht erstaunlich.
Ich glaube, das, was wir gerade sehen hier, ist alles gerade ganz frisch, ist ein Foto von diesem Treffen. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Es ist ein Foto von diesem Treffen, das da stattgefunden hat. Und das hier ist das, was er selber in seinem sozialen Netzwerk bekannt gegeben hat. Darum geht's. Also kann das jetzt alles einzeln vortragen, aber das ist sozusagen grob der Inhalt, was wir gerade besprochen haben.
Vielleicht.
Gerne Ulf und danach habe ich eine Frage an Janja Poliarin. Ja.
Vielleicht noch eine Sache, die bei dieser Rede sehr bemerkenswert war und die würde ein bisschen darauf hinweisen, dass vielleicht Trump jetzt doch bei Grönland zurückrudert. Aber wie gesagt, dieser imperialistische Reflex, über den wir gesprochen haben, den sehen viele bei ihm. Aber ein Punkt, wo man das sehen könnte, dass er zurückrudert, war beim Thema Zölle. Er war ja sonst eine sehr aggressive Rede, aber die Zölle, die er wegen Grönland erheben wollte gegen die europäischen Länder, die in Grönland Soldaten geschickt haben ab 1. Februar, hat er in der Rede überhaupt nicht erwähnt. Und das wird von den Europäern angesehen als ein Zeichen, wenn man das, was Herr Trittin gesagt hat, geschlossen agiert, kraftvoll agiert, sagt, wir werden einen Handelskrieg wirklich riskieren müssen, der uns Europa wehtut, aber eben auch Amerika sehr wehtut, dass das seine Folgen hat. Das haben viele Wirtschaftsleute so interpretiert und das haben auch einige Europäer so interpretiert, dass die Strategie, immer gefällig zu sein, eben nicht genutzt hat, gescheitert ist und jetzt eine Strategie ist, mal sehen, ob es Europa durchhält, wo man sagt, wir zeigen Härte. Und als Wirtschaftsmacht ist ja Europa eben auch eine kleine Weltmacht.
Vielleicht können wir das Bild noch einmal zeigen, das ist interessanter, mal drauf zu schauen. So, wenn wir uns dieses Bild noch mal anschauen, Herr Trittin, soweit ich das erkennen kann, ist da weder ein Grönländer noch ein Däne dabei. Das heißt, oder?
Ich sehe keinen.
Zumindest das auf den ersten Blick.
Nee, das sind,
Ulf?
Das ist meiner Ansicht nach, wenn ich sehe aus der Ferne, der Finanzminister und ich glaube der Handelsminister, der dabei ist.
Und der Handelsminister
ja, jetzt wollen wir nicht zu
Lutnick und Besant.
Und Rubio, genau.
Rubio auch dabei, exakt.
Ja. Und,
genau. Und Rutte, der NATO-Generalsekretär.
Der hatte allerdings ja einen Deal vorher abgesprochen mit den Dänen und auch den Grönländern. Also der hatte ja was im Gepäck, was quasi man in den Tagen davor diskutiert hat. Nämlich die Frage oder diese Basen, die Amerikaner ja schon jetzt errichten können auf Grönland, von denen sie auch viel mehr hatten. Diese Basen sind im Prinzip geleased. Also die Basen gehören, alles was drauf ist, den Amerikanern. Aber wenn die Amerikaner abziehen, dann müssen sie das wieder so hinterlassen wie vorher. in der Diskussion war, ob man diese Basen, also das Territorium der Basen, den Amerikanern überlässt und ob das ein Deal sein könnte.
Das wäre allerdings ein sehr kleiner Teil von Grönland. Ne?
Ein absolut sehr kleiner Teil.
Das ist nicht
aber man könnte eben die militärischen Basen, die man errichtet, hat man volle Kontrolle. Man könnte das auch noch weiter ausweiten. Und das war im Prinzip das, was Rutte im Gepäck hatte, als er nach Davos gereist ist.
Ist das... Herr Trittin, wenn wir dieses Foto noch mal sehen, ist das so ein bisschen, symptomatisch für das, was wir gerade erleben, für die Welt, in die wir reingehen? Ich meine, noch mal, da sehen wir das jetzt noch mal. Ne? Das ist kein einziger Grönländer, kein einziger Däne zu sehen. Über die Köpfe von Menschen hinweg sagen Leute einfach an, weil sie es können, was sie demnächst vorhaben.
Das ist ja das, was Mark Carney, der Premierminister der von Kanada, dieser Illusionslosigkeit seiner Rede festgestellt hat. Es gibt offensichtlich eine Gemeinsamkeit zwischen Trump und Putin. Und die lautet, dass in dem, was Sie für Ihre Hemisphäre, Ihre Einflusssphäre erklären, andere Staaten nur eine eingeschränkte oder keine Souveränität haben. Mhm. Was wir hier aber auch sehen, und deswegen betone ich das, was ich eben noch mal gesagt habe, ist, dass Trump auf Druck, auf Gegendruck reagiert. Und es ist nicht das erste Mal, dass er bestimmte Vorstöße, die er lautstark angekündigt hat, nachdem er ein Stück weit gegen die Wand gefahren ist, einfach zu einem Sieg uminterpretiert. Ich verweise mal auf die Auseinandersetzung mit Brasilien, wo er 50% Strafzölle verhängt hat, weil die den Putschisten Bolsonaro rechtsstaatlich vor Gericht und dann verurteilt haben. Und da haben die Brasilianer gesagt, wir interessiert uns nicht, da kümmern wir uns nicht drum. Und nach 3 Monaten waren diese Strafzölle ersatzlos weg. Keiner hat darüber mehr geredet. Also das ist eben auch Bestandteil des Umgangs mit Trump, dass im Grunde genommen so ein Mafia-Style in Verhandlungen stattfindet. Man haut mal kräftig auf den Tisch. Und wenn man Gegendruck spürt, erklärt man sich im Zweifelsfall zum Sieger, auch wenn man verloren hat, und zieht sich auch ein Stück zurück. Das heißt nicht, da bin ich wieder bei Ulf Röller, dass diese Ansprüche aufgegeben werden. Die werden möglicherweise bei nächster Gelegenheit wieder hervorgeholt.
Aber Sie würden schon sagen, da muss man klar dagegenhalten. Da kann man jetzt nicht dieser Tage Töne aus der CDU, insbesondere gehört von Jens Spahn zum Beispiel, die ich so gedeutet habe, lass uns bitte vernünftig bleiben, lass uns nicht eskalieren. Das kann ja auch eine nachvollziehbare Position sein, dass man sagt, okay, komm, lass uns das irgendwie versuchen zu befrieden. Lass uns bitte nicht wegen Grönland jetzt den Dritten Weltkrieg riskieren.
Ich glaube, das geht zurück auf die Erfahrung oder es ist aus dem Instrumentenkasten einer anderen Zeit. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es zwischen Europa oder einer deutschen Bundesregierung mit einer amerikanischen Regierung einen Konflikt gibt. Die hat es immer mal wieder gegeben, aus verschiedenen Gründen. Irakkrieg mit der Regierung Schröder, Helmut Kohl wegen des ersten Irakkrieges. All diese Konflikte hat es gegeben. Nur die waren immer davon bestimmt, dass man am Ende versucht hat, etwas Gemeinsames zu finden. Und hier ist man konfrontiert mit einer ganz anderen Haltung. Die USA haben in meinen Augen aufgegeben, das, was sie unter George W. Bush, unter Clinton, unter Obama, unter Ronald Reagan immer noch als Anspruch hatten, nämlich eine globale Ordnungsmacht zu sein. Von diesem Anspruch Pax hat Americana. Trump sich verabschiedet. Er denkt in einer multipolaren Welt der Einflusssphären. Und deswegen ist das, was man aus der Zeit mitgenommen hat, also ich versuche jetzt Jens Spahn zu erklären, was aus der Zeit gefallen ist. Ja. Man muss sich auf diesen Transaktionalismus, auf diese Art der Mafia-Verhandlung einlassen. Und man muss ernst nehmen, wenn die Amerikaner in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie schreiben, im Kern, Russland und China machen zwar Probleme, sind nicht ganz so schlimm, aber besonders schlimm ist die Europäische Union. Das sind so Sätze, die man einfach mal ernst nehmen muss. Damit muss man ein Stück weit leben. Da muss man auch nicht beleidigt sein, aber man muss sie erstmal ernst nehmen und damit umgehen.
Die Europäer haben ja eigentlich im ganzen vergangenen Jahr immer diese Strategie, lass uns noch mal drüber reden, welches Angebot können wir machen. Die Karten, die wir hatten, in Trumps Vokabular, die wir hatten, zum Beispiel bei dem Handelsdeal zwischen der EU und den USA im Juni 2025, da waren wir extrem defensiv und haben das ja dann begründet. Also eine der Verhandlerinnen hat es danach auf einer Konferenz erzählt, dass die Überlegung war, wir sind sicherheitspolitisch so abhängig, wir haben einen Krieg vor der Haustür oder mitten in Europa, wir haben Russland als größte Bedrohung, wir brauchen die Amerikaner, wir können uns das quasi nicht leisten, lass uns versuchen, das anders zu lösen. Und das haben wir, finde ich, mehrfach versucht und immer wieder, aber es war ja nie nachhaltig. Also das,
wir haben es bitter bezahlt. Unsere Wirtschaft.
Es kam ja immer wieder zurück. Oder auch die Geschichte vom NATO-Gipfel, auch im Sommer letztes Jahr, wo Mark Rutte ja nun wirklich alles gegeben hat, um zu sagen, also Daddy, du bist der Größte auf Erden.
Und ja, also die Schleimspur, die auf der kann man bis heute ausrutschen.
Ja, und es wurde ja auch als Erfolg gefeiert. Also die Europäer und die Amerikaner waren danach ja glücklich. Aber wie nachhaltig das ist und ob das überhaupt Substanz hat, das... Das wissen wir nicht, beziehungsweise finde ich, haben wir da erhebliche Zweifel daran, dass das so ist. Insofern ist vielleicht jetzt die Zeit, wo man von Plan A auf Plan B geht und von immer nur Diplomatie zu auch mal ein bisschen Härte zeigen, umwechselt.
Sehen Sie auch so, Herr Trittin?
Ja, ich hatte eben den Eindruck, dass sich Ulf Röller versuchte einzumischen und da wollte ich jetzt nicht Ihren Job nehmen.
Ja, Ulf Röller sagte gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich jetzt gelohnt. Es ging um Mark Rutte, ne?
Ich stimme ausdrücklich zu, dass die Politik des Appeasements den Versuch zu beschwichtigen,
am Motto, gib denen das und dann hören sie auf,
nicht zu Rechtssicherheit geführt hat, sondern zu höheren Zöllen, zu Nachforderungen. Mhm. Diese Strategie, die bis heute diese Zollvereinbarung prägt, ist eine Strategie des Scheiterns gewesen. Und das ist uns nun vorgeführt worden. Das ist das einzig Gute an diesem Konflikt, dass Europa gezwungen wird zu sagen, jetzt ist aber eine rote Linie überschritten und nun müssen wir ein Stück dagegen halten. Und man sieht, dass an dieser Stelle das durchaus Wirkung hat.
Na, vielleicht, aber Schadensbegrenzung hat man ja schon erreicht, würde ich sagen. Also beim NATO-Gipfel, Trump ist immer noch in der NATO, er hat Artikel 5 nicht offiziell in Frage gestellt. Aber ich glaube auch, Sie haben völlig recht, das reicht nicht. Diese Strategie der Schadensbegrenzung und des Appeasements reicht nicht, ist an ihre Grenzen gekommen. Und wir sehen aber jetzt, und da finde ich, Ulf Röller hat schon einen Punkt, wenn das jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass Rutte einen solchen Kontakt aufbauen konnte, dass wir Trump da wieder vom Baum holen konnte, dann kann man nicht sagen, es ist völlig gescheitert. Ich glaube, es reicht nur nicht.
Genau, das wäre die interessante Frage. Gibt es eine Wortmeldung aus Davos diesbezüglich, Ulf? Hat sich das jetzt tatsächlich gelohnt? Was könnte das für ein Rahmenabkommen sein, über das wir da reden?
Also zumindest hat es sich gelohnt, dass Rutte, der ja ganz offensiv heute in einem Panel gesagt hat, ich lobe jetzt mal Donald Trump, Verzeihung, und weiß, dass ich dann super unpopulär bin, dass er einen Draht hat, um mit dem Präsidenten zu sprechen. Aber ich glaube, was wir jetzt gerade in der Sendung quasi in Echtzeit erleben, ist diese, warum die Zeit sich komplett geändert hat im transatlantischen Verhältnis, wie sie nie mehr sein wird. Wir haben eine Rede gehört von Donald Trump, wo er wirklich vor der gesamten Weltelite gesagt hat, wir brauchen Grönland. Kein anderes Land kann die Sicherheit von Grönland garantieren. Und das, was Amerika braucht, kann nur Amerika schaffen. Mhm. Und nun gucken wir aufs Handy während der Sendung und sehen, dass er diese Worte frisst und vielleicht einen Rahmenvertrag hat mit der NATO, was ihm schon immer angeboten wurde. Das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Und mit dieser absoluten Unverlässlichkeit ist quasi das transatlantische Verhältnis, wie viele das auch denken hier, beendet. Was heißt das denn für den Artikel 5, dass er dazu steht oder nicht? Wie will man das glauben? Und das heißt das vor allem für den eigentlichen Konflikt, der ja hier auf diesem Davoser Forum den Hauptrolle spielen sollte, nämlich die Ukraine. Er wird morgen wohl Zelensky treffen. Und dann geht es wieder um Sicherheitsgarantien. Aber wie will denn Zelensky und auch die Europäer ansatzweise einem Präsidenten glauben, dass er bereit ist, Sicherheitsgarantien zu erfüllen, der innerhalb von wenigen Stunden komplett seine Meinung ändert und anscheinend da gar keinen Kompass hat, sondern ihn, was auch immer treibt, aber jedenfalls nicht Verlässlichkeit. Und das heißt, diese Nachkriegsordnung, die viel beschworene, die ist zu Ende. Das ist jedem hier in Davos klar geworden. Und das hat natürlich große Konsequenzen für Europa, was die Selbstständigkeit angeht, was die Verteidigungsfähigkeit angeht, ja, was jeder Bürger jetzt zusätzlich leisten muss.
Weil wir die Sicherheitsexpertin heute hier haben, technisch, Frau Poliarin, wie könnte sowas ablaufen? Wie erobert man Grönland? Ich meine, da ist nicht viel zu erobern. Es gibt ja diese Airbase, über die wir eben schon gesprochen haben. Früher Thule Airbase, heißt, glaube ich, mittlerweile Pituffik. Das ist ein Ort da oben. Die hatten mal 4 Basen dort. Tausende, Zehntausende Leute dort stationiert. Lange her, haben dann sehr viele Leute abgebaut. Mittlerweile sind es, glaube ich, 100 oder ein paar hundert. Mehr ist das nicht mehr. Aber jederzeit wieder aufbaubar. Das heißt, überhaupt keinen Grund, in Grönland einzumarschieren. Es ist rein technisch, wie macht man das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich halte das immer noch für nicht wirklich vorstellbar. Ich bin bei Ihnen, wir dürfen bei Trump nichts ausschließen. Aber
was könnte denn ein Szenario sein?
Ja, es könnte ein Szenario sein, aber also ich würde sagen, dass die Anlandung oder die Einnahme von Grönland letztendlich per Luft keine große Sache wäre, weil da leben 57.000 Leute. Ich nehme nicht an, also das ist jenseits meiner Vorstellungskraft, dass die Europäer groß Gegenwehr leisten würden. Ich sehe nicht, dass die europäischen Armeen dann amerikanische Soldaten...
Aber Sie sehen auch nicht, dass Amerikaner irgendwie Grönland bombardieren, oder?
Ich sehe eigentlich wirklich den Versuch, das via Erpressung zu erreichen, wirtschaftliche Erpressung, vielleicht auch Einflussnahme in Grönland, das haben wir auch schon gesehen. Also der Versuch, Unabhängigkeit von Grönland, die den Grönländern ja auch zugesichert wurde, oder Grönland hat ja auch schon Autonomie, und dann, dass sie sich selber entscheiden können. Also Einflussnahme, ich nehme an, über alle Mittel können wir reden, das Militärische. Wie gesagt, vielleicht erleben wir auch das, und ich werde hier als naiv rausgehen, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Als jemand, der
geht, glaube ich, nicht um naiv.
Nee, genau.
Ich halte das auch nicht für wahrscheinlich. Die Widerstände innerhalb des Sicherheitsapparats der USA sind durchaus beachtlich. Aber ich finde, wir müssen aufhören, gegenüber Trump immer den schönsten Fall anzunehmen.
Das stimmt.
Sondern wir müssen mitdenken. Ja. Was als Worst Case eintreten kann. Und das ist der Unterschied zu der Haltung, glaube ich, die bisher die Politik der Bundesregierung und teilweise auch der EU-Kommission gegenüber den USA geprägt hat. Das heißt nicht, dass es morgen früh dazu kommt, dass es einen militärischen Angriff gibt. Nein, aber man muss dieses mitdenken. Ich bin ziemlich sicher, wenn er es ohne militärischen Angriff hinbekommen würde, dann würde er das gerne machen, weil natürlich in der Klientel der MAGA-Bewegung schon der Angriff auf den Iran sehr kritisch gesehen
Leute
wurde.
Leute wie J.D. Vance und so weiter, die eigene Administration.
Was jetzt in Venezuela passiert, ist ganz schwierig. Und wenn es nicht eintritt, dass der Ölpreis wirklich und der mit dem Benzinpreis runtergeht, dann hat Trump ein echtes Problem zu Hause. Und das ist auf der anderen Seite auch das, warum wir uns in Deutschland, anders als Frau Reiche das heute gemacht hat, nicht schwächer reden sollten, als wir sind. Natürlich würde uns ein solcher Streit was kosten. Jeder Handelsstreit kostet alle Beteiligten was. Aber es kostet nie nur einen etwas. Und ich glaube, zurzeit haben die USA und hat Trump mit seinem Lager wegen der Inflation, die er im Lande hat, wegen der Probleme im eigenen Lager, in diesem Konflikt mehr zu verlieren. Und Europa ist militärisch nicht so stark, aber ökonomisch durchaus ein Player.
Und der Widerstand innerhalb der USA gegenüber einer Einnahme von Grönland, der ist wirklich auch ungleich größer. Also Venezuela, da gab es eine Gruppe, die das unterstützt hat, Iran eine Gruppe. Aber bei Grönland ist es tatsächlich so, dass nicht nur im Militär, im Kongress sich Widerstand trägt. Und auch interessanterweise im MAGA-Lager, auch aus der Perspektive, dass ja die europäische Rechte, die ja eigentlich der Hauptkooperationspartner der MAGA-Bewegung ist. Und auch in der nationalen Sicherheitsstrategie wird ja die Hoffnung auf die europäische Rechte gesetzt. Und wenn man sich die Parteien anguckt, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, dann rücken die ja gerade wieder von den USA ab. Also die globale Wahrnehmung der USA, wenn die wirklich militärisch einen Alliierten innerhalb der NATO quasi militärisch angreifen, das, wie gesagt, kann ich mir so noch nicht vorstellen und hat auf jeden Fall abschreckende Wirkungen. Es ist ein ungleich anderes Unternehmen für die Trump-Regierung.
Ulf, also ich würde vollkommen zustimmen, gerade aus der AfD beispielsweise auch beobachtet man das. Ne? Hat lange gedauert, bis man eine Position gefunden hat. Dann wurde irgendwann gesagt, naja, also die Souveränität von Ländern, die ist natürlich hochzuhalten. Da gab es Leute, die haben mit dem Völkerrecht argumentiert, andere, die dann dagegen argumentiert. Man hat gemerkt, die sind sich da nicht einig und man hat sich dann sehr zurückgehalten, weil man natürlich die guten Beziehungen in das MAGA und in das Trump-Lager rein sich nicht kaputt machen wollte. Das heißt, da verläuft irgendwie ein Riss. Du kennst beides sehr gut. Und du warst lange in Amerika unterwegs, ist ein zentrales Wahlversprechen von Trump gewesen. Ich bringe euch in keine neuen Kriege rein. Wir holen die Jungs nach Hause. Wir wollen das alles nicht mehr. Weltpolizist kostet nur Geld, geht immer auf Kosten von Amerika. Du kennst jetzt die Situation in Brüssel sehr, sehr gut. Kann es sein, dass die Androhung dieser Handelsbazooka beispielsweise, die richtigen wirtschaftlichen Daumenschrauben, die die EU sehr wohl anlegen kann, dass das dann am Ende jetzt auch Eindruck macht?
Also ich glaube zumindest, dass man in Brüssel das so verstehen wird. Das ist ja interessant in dieser Kurznachricht von Donald Trump, die wir eben gerade bekommen haben, hat er ja auch gesagt, dass er die Tarife, die er verhängen wollte am 1. Februar, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht verhängt.
Genau.
Also, und ich glaube aber nicht, es wird das eintreten, eben was Jürgen Trittin sagt, dass man jetzt den schönsten Fall annimmt, dass das so ist, sondern ich glaube, die Lehrerfahrung ist genau, wie Herr Trittin gesagt hat, man wird hart bleiben. Man hat ja jetzt morgen den Sondergipfel. Man könnte sagen, der Grund für den Sondergipfel Tarife ist jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, sondern man wird die Folterwerkzeuge auf den Tisch legen, weil die Zeit des minimalsten Vertrauens eben doch vorbei ist. Und diese Völkerwerkzeuge, die EU sich überlegt hat, eines hat es schon umgesetzt, nämlich es hat das Handelsabkommen zwischen EU und Amerika auf Eis gelegt. Das sollte eigentlich in Kraft treten. Dann werden sie wahrscheinlich als zweite Eskalationsstufe deutlich machen, dass das Gegenzölle erstmal einen Wert von 93 Milliarden hat. Und dann werden sie aber auch sagen, wenn es irgendwas noch gibt, wo Trump noch weitergeht, dann kommt diese Bazooka, wo du quasi den gesamten amerikanische Wirtschaft gezielt auch treffen kannst, auch Hightech-Firmen vom europäischen Markt ausschließen kannst. Also ich sag mal Trumps Jungs. Also ich glaube, die Lehrerfahrung ist einfach, dass Europa verstanden hat und vielleicht ist das auch, wenn ich das persönlich sagen darf, ein bisschen die Hoffnung, dass man sich nicht darauf einstellen sollte, dass Trump irgendwie was Nettes macht, sondern man muss mit den Schlimmsten rechnen und sich darauf vorbereiten.
Und weil du vorhin das Thema kurz aufgemacht hast, Ulf, lass uns die letzten Minuten dafür nutzen, um darüber zu sprechen. Was ist das für eine neue Weltordnung? Vielleicht zuerst Jana Poliarin, in die wir da jetzt reingehen. Was bedeutet das mit Blick auf Europa? Ulf sprach vorhin von gewaltigen Konsequenzen, die das für uns haben wird. Was bedeutet das für den Umgang mit Putin und Xi und wie sie da alle heißen?
Also ich habe mich in den letzten Monaten da ziemlich intensiv mit beschäftigt, mit der Frage, wie können wir Europa alleine verteidigen? Und das ist, glaube ich, die erste Aufgabe, die wir jetzt haben, dass wir anerkennen, dass wir die NATO, ich würde sie noch nicht verloren geben, sind 80.000 amerikanische Soldaten, solange Putin im Kreml auch noch nicht weiß, wie Trump reagiert, ist es etwas, was wir auf jeden Fall aufrechterhalten sollen. Aber wir müssen uns eben Gedanken machen, wie verteidigen wir Europa ohne die USA, weil uns das ja in eine Abhängigkeit auch von den USA bringt, die uns an anderer Stelle lähmt.
Also, genau, aber geht das?
Ja, sind das wir dazu geht. In der Lage? Ja, da sind wir in der Lage dazu, wenn wir das wirklich wollen. Ich nehme absolut an, dass wir mit der großen Bevölkerung, die wir haben und mit der wirtschaftlichen Kraft, mit der nötigen Entschlossenheit das aufbauen können, wenn wir, wie Ulf Röller sagt, diese Geschlossenheit, die er da jetzt sieht, wenn wir die beibehalten, wenn wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, weil das ja auch etwas ist, was die Trump-Administration gerne versucht.
Militärisch dazu in der Lage? Wie lange brauchen wir, um militärisch dort zu sein, wo wir eigentlich sein müssten? Ich habe neulich einen deutschen Rüstungsmanager gehört, der sagte, wenn die Russen die Hypershall-Rakete losschicken, dann kriegen wir es erst mit, wenn sie direkt auf dem Kudamm einschlägt. Das fand ich ein sehr plastisches, drastisches Bild. Aber ich fürchte, er hat ein bisschen recht.
Ja, also wir sind auf mittelbare Sicht von den Amerikanern abhängig. Das ist ja das, was uns auch im ganzen letzten Jahr in unserer Handlung gelähmt hat. Ich habe das vorhin mit dem Handelsabkommen aus dem Sommer erzählt. Das sind Überlegungen. Aber da müssen wir eben jetzt richtig Gas geben, dass wir davon wegkommen. Wir haben jetzt eine Phase vor uns, wo wir noch abhängig sind und die Amerikaner an Bord halten müssen, das wirklich versuchen müssen, aber eben perspektivisch nicht mehr in so alte Reflexe zurückfallen sollten. Wir sollten uns wirklich vor Augen halten, dass das transatlantische Verhältnis, so wie es war, nicht mehr wiederkommen wird und dass wir es auf neue Füße stellen müssen. Und wir müssen gucken, wo sind wir am meisten von den Amerikanern abhängig? Wo ziehen sie vielleicht auch zuerst Kräfte ab aus Europa? Welche Fähigkeiten müssen wir ersetzen? Und Stück für Stück da jetzt vorangehen und diese Abhängigkeit eben reduzieren. Aber Sie haben natürlich recht. Und der Mann, mit dem Sie gesprochen haben, hat einen Punkt. Ohne die amerikanische Aufklärungsfähigkeit, ohne die Strategic Enabler, stehen wir an ganz vielen Stellen blank da.
Ulf hat nur noch ein paar Minuten, deswegen kurz deine Einschätzung dazu. Ulf, wie wird das in Brüssel besprochen?
Also klar, das dauert. Auch Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, weiß, ohne die Amerikaner geht das nicht. Deswegen ist er auch so höflich und spricht manchmal vom Trump als Daddy, fast unterwürfig, weil er ihn bei der Stange behalten will und vor allem Amerika in der NATO halten muss und will, weil Europa das nicht jetzt sofort hinkriegt. Ich glaube, man muss auch noch mal einen Punkt sagen. Das, was wir hier erleben, ist ein Trump-Amerika und vor allem auch ein Präsident, der sich immer mehr loslöst, auch von einem Großteil seines Landes. Wenn man sich seine Umfragewerte anguckt in Amerika, sind die historisch tief. Es fängt langsam an, die sogenannte Zivilgesellschaft, aber auch die politischen Gegenspieler deutlicher Position zu beziehen. Es gibt auch einige Republikaner, die gesagt haben, wenn er wirklich die Idee hat, Grönland anzugreifen, dann müssen wir versuchen, im Kongress zu stoppen. Wird man sehen, ob Checks and Balances noch läuft. Aber ich glaube schon, Trump ist jetzt das große Problem aus Sicht des Westens. Aber ich sag mal ein bisschen zynisch, der Mann ist 79 Jahre alt und wir müssen mal abwarten, was bei den Kongresswahlen, wenn sie denn stattfinden, stattfindet. Wenn er sie verliert, dann ist er natürlich auch politisch nicht mehr ganz so stark. Also er bleibt ein großer Faktor, aber man sieht schon Risse, meiner Ansicht nach, in seinem Imperium. Und da wollen natürlich auch die Europäer ansetzen, zu sagen, wir müssen auch von innen versuchen, hinzukommen, dass wir quasi diese Risse erweitern.
Und als jemand, der Peking auch aus eigener Anschauung sehr gut kennt, dort lange als Korrespondent gearbeitet hat, Ulf, ganz kurz die Einschätzung. Die lachenden Dritten sind Chinesen und Russen?
Ja, also ich glaube, das muss man so sagen. Es war ganz interessant. Es war hier ein Vizepremierminister von den Chinesen da und es war eine kleine Delegation der Chinesen da. Aber es war wunderbar. Der Chinese hat also quasi die Rede gehalten, die man eigentlich von einem amerikanischen Präsidenten erwarten würde. Er hat vom Völkerrecht gesprochen, von der Stabilität, vom Vertrauen. Er hat auch so schön gesagt, wir machen ja 5-Jahrespläne. Also so nach dem Motto, für uns Herrschaft des Rechts. Wir machen 5-Jahrespläne. Wir sind verlässlich, während Trump quasi alle 5 Minuten mit dem Tweet die ganze Welt durch den Fleischwolf dreht. Also das war schon ein besonderer Moment. Natürlich weiß man, wenn man China kennt, dass vieles, was er da erzählt, gerade die Achtung des Völkerrechts oder der Menschenrechte, natürlich, ich sag's mal salopp, Kappes ist. Aber es ist schon, ja, wenn man Sinn für Humor hat, fast schon Realsatire, wie die Chinesen es geschickt verstehen, diesen Trump-Wahnsinn für ihre Sache zu nutzen. Und das ist, wie gesagt, das westliche Bündnis ist in einer tiefen Krise. Es wird nicht mehr so sein, wie es mal gewesen ist. Und Europa, wie sagte von der Leyen, muss lernen, erwachsen zu werden.
Dank dir ganz herzlich, Ulf. Du musst weiter. Dank dir herzlich für diese Einschätzung. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder hier im Studio zu dem Thema. Und weil er das gerade erzählt mit den Chinesen, ist ähnlich ironisch wie Lavrov, glaube ich, war es, der sagte mit Blick auf Grönland, also wir als Russland finden natürlich, dass man die Souveränität fremder Länder respektieren muss. Was auch sehr ironisch ist mit Blick auf die Ukraine, weil genau das tun sie dort offensichtlich ja nicht. Das heißt, die profitieren davon und in welchem Maß?
Also ich würde den Unterschied zwischen Lavrov und China schon darin sehen, dass Lavrov einfach nur brutal und zynisch ist, während die Chinesen sehr geschickt die Regeln des Völkerrechts weil sie eben darauf angewiesen ist, ihre Machtprojektion auch ökonomisch darzustellen. Das ist ja das Spezielle an China, sehr geschickt einsetzen, um beispielsweise Länder des globalen Südens daran festzuhalten. Aber bezogen auf unsere Situation würde ich sagen, der erste NATO-Generalsekretär hat, wenn ich es recht erinnere, mal den Zweck der NATO so beschrieben. To keep the Russians out. Mhm. To keep the Germans down, to keep the Americans in. Und wenn jetzt die Americans rausgehen und die Zeichen bei Trump stehen auf dieser Ziel, heißt das, wir dürfen nicht mehr down sein, sondern wir müssen in Europa mehr tun, wenn wir die Russen raushalten wollen. Und das wird nicht besser dadurch, dass man sagt, wir können es noch nicht. Ja, wir können es noch nicht. Aber wir werden alles tun müssen, damit wir es irgendwann können. Und das ist eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Dazu zählen übrigens nicht nur militärische Mittel. Die Frage hat Carney, finde ich, sehr treffend in seiner Rede beschrieben.
Der kanadische Regierungschef.
Und er gesagt hat, wir brauchen Souveränität. Und dazu gehört zum Beispiel auch Souveränität in Fragen von Energie, in Fragen von IT und ähnlichen Technologien. All dieses ist das, wo wir als Europa mit Staaten wie Großbritannien, mit Kanada, mit Staaten wie Japan und anderen Bündnisse eingehen müssen, um resilienter zu werden, unsere eigene Souveränität zu stärken. Es geht erheblich über die Frage des Militärischen hinaus. Das wird aber in unseren Gesellschaften Konflikte auslösen, weil das nicht zum Nulltarif zu haben ist.
Genau. Und die Frage des Militärs, auf die würde ich gerne zum Schluss noch mal kurz kommen. Auch Sie gehörten, wenn ich das richtig in den Archiven gesehen habe, damals zu jenen, die gesagt haben, über 2% geht nicht für Militärausgaben. Ich erinnere mich, wie Sigmar Gabriel hier mal ein leidenschaftliches Plädoyer dafür gehalten hat, das auch nicht zu tun. Mhm. Und sagte, er hat das damals vorgerechnet und sagte, seid ihr wahnsinnig, am Ende seid ihr bei 150 Milliarden für Verteidigung jedes Jahr. Genau da gehen wir jetzt hin. 2029 werden wir genau dort sein. War das ein Fehler damals?
Ja, der Fehler ist offensichtlich gewesen. Genau. Und das ist der Grund, warum ein grüner Spitzenkandidat im letzten Wahlkampf gegen den Prozess der CDU, der CSU, der Linken und der SPD 3,5% für Rüstung gefordert hat. Das ist jetzt offizielles NATO-Ziel, plus 1,5 in die Infrastruktur. Und der Hintergrund, warum wir und ich eingeschlossen, mich eingeschlossen, diese Position geändert haben, war das Scheitern in der Ukraine. Wir Grünen haben Putin nie für einen Faktor der Stabilität und der Demokratie gehalten. Wir haben immer gesagt, der ist mit dem Ausnahmezustand, dem Krieg an die Macht gekommen und der will den Ausnahmezustand und den Krieg. Mhm. Wir haben aber auch nicht geglaubt, dass er militärisch dieses Vorgehen machen würde. Wir haben darauf gesetzt, durch ökonomische Abschreckung, durch Sanktionen und ähnlich von dieser Aggression abzuhalten. Das war ein Irrtum.
Genau.
Und den haben wir korrigiert. Und jetzt kommt die neue Herausforderung hinzu.
Ich meine,
es reicht nicht, Geld auszugeben. Man da muss auch darauf achten, dass das Geld, was man hat, nicht wie die 100 Milliarden, die wir in der Ampel aufgenommen haben, fast zu 90% in den USA landen, weil wir dann weiter von deren Technologie abhängig sind. Und wie man das einsetzen kann, das hat Trump ja gegenüber der Ukraine bewiesen, als sie ihn mal für ein paar Tage von den Aufklärungsergebnissen einfach abgekoppelt
hat. Genau, aber auch das ist sozusagen, das ist die gute andere Seite dessen, was Sie gerade beschreiben. Auch da haben wir sehr viel mehr Hebel, als wir uns vielleicht manchmal so gegenseitig erzählen.
Wir sind auch in der Lage, mal über den Schatten zu springen. Ich muss das an dieser Stelle sagen. Es war für Friedrich Merz, ein weiter Weg, 90 Milliarden Euro Bonds zuzustimmen wegen der Sicherheit der Ukraine. Es war richtig, das zu tun, aber er hat seine eigenen politischen Vorstellungen dafür hinten anstellen.
Genau. Frau Wohlen, darf ich Sie noch mal fragen zum Schluss, weil wir nur noch ein paar Minuten haben. Sie haben kürzlich ein neues Buch veröffentlicht.
Nächste Woche kommt's raus.
Kommt raus. Ich habe aber darin gelesen vorab und ich fand es interessant, wie Sie machen da so eine kleine Projektion. Mhm. 2029, das wäre meine letzte Frage. Was könnte das für eine Welt sein, in die wir da reingehen? Können Sie das mal malen?
Ich habe das Buch mit einer sehr negativen Projektion begonnen, mit einer Szene im Kanzleramt 2029, wo 2027 in Frankreich ein Präsident Badeja ins Amt gewählt wurde, wo ein Präsident Vance im Weißen Haus sitzt, wo es keine Bundesregierung gibt, also nur eine im Amt, eine geschäftsführende Bundesregierung, weil die Wahlen so ausgegangen sind, dass man wegen einer sehr starken AfD keine Koalition schmieden kann. Und eben in diesem Kanzleramt sitzt diese Gruppe und spricht darüber, ob ein russischer Angriff erkennbar ist oder nicht. Also der Generalinspekteur erklärt, wie besorgniserregend die Zeichen sind. In meinem Buch lasse ich das offen, weil das für mich im Prinzip eine Öffnung ist für die Diskussion, die ich danach führe. Mhm. Die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland über die Ukraine hinaus militärisch angreift? Welche Rolle spielt China? Nämlich keine sehr gute in der europäischen Sicherheit. Wie ist das zukünftige Verhältnis mit Amerika? Ich habe im Prinzip mit einer Szene begonnen, die ich nicht möchte, dass sie Wirklichkeit wird. Und
ja,
mit einem
das Beklemmende ist, aber man liest das und denkt, genau so könnte es kommen.
So könnte es sein, aber in dem Buch erkläre ich ja, was wir alles tun können im europäischen Rahmen. Sie haben ja gefragt, können wir das? Ja, wir können das, wenn wir uns zusammenschließen. Es geht gar nicht nur um die EU, es geht auch um Koalitionen der Willigen. Und das ist auch der Weg als Deutschland, den wir gehen müssen, weil wir mit dem, was wir jetzt machen, mit dem, was Sie jetzt auch als Grüne fordern, mit den Mehrausgaben in Europa quasi nur verdaulich sind für unsere Nachbarn, wenn wir das auch in einem europäischen Kontext einbetten.
Aber wir müssen die Dinge, so wie die NATO, auch die EU vielleicht ganz neu denken und sagen, pass auf, dann geht es nicht mehr um einzelne Mitgliedstaaten und jeder Einzelne muss dann dabei sein, sondern dann machen es eben die noch daran glauben.
Davon bin ich tief überzeugt.
Dann ist egal, wo das Flugzeug gebaut wird. So. Es muss gebaut werden.
Ja, und genau. Ich bin aber auch davon überzeugt, da haben Sie einen guten Punkt, wir müssen nicht nur die NATO neu denken, wenn wir sie retten können, also wenn die Amerikaner die NATO nicht zerstören, indem sie sich querstellen. Meines Erachtens müssen wir auch die Europäische Union neu denken. Die Rolle, die die Europäische Union in diesen Fragen spielen kann, ist auch eine begrenzte. Es geht da viel um Industrie und Kooperation. Genau. Für mich ist wirklich... Dadurch, dass Europa auch so zerrissen ist und so viele unterschiedliche Interessen da sind, es gibt immer noch einen Kern von Staaten, die sich gemeinsam verteidigen wollen, die genug gemeinsame Interessen haben. Und für mich ist die Zukunft tatsächlich sehr viel auch in diesen Koalitionen der Willigen. Also wer bereit ist, miteinander zu arbeiten, der soll das auch tun können.
So, also dann hat man weniger Erpressungspotenzial, aber vielleicht eine neue Welt, in der wir ja irgendwann aufwachen, 2029 spätestens. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.